Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Und wir beschäftigen uns heute mit der Integration der vielen Flüchtlinge aus der Ukraine, die tagtäglich Deutschland erreichen, und mit einer kleinen Renaissance der Gewerkschaften in den USA. Beschäftigte von Starbucks und Amazon in New York haben die Gründung von Betriebsräten durchgesetzt. Mein Name ist Gerd Schröder. Schön, dass Sie dabei sind. Tag für Tag fliehen tausende Menschen aus der Ukraine, viele kommen nach Deutschland, finden bei Privatleuten Unterschlupf oder in Notunterkünften, die die Kommunen bereitstellen. Wann sie in ihre Heimat zurückkehren können, das ist völlig ungewiss. Ein Ende des Kriegs ist derzeit ja kaum abzusehen. Also müssen sie sich erstmal in der Fremde zurechtfinden. Die meisten wollen natürlich arbeiten, wollen Geld verdienen, die Kinder wieder zur Schule gehen. Aber wie gut klappt das eigentlich mit der Integration? Manfred Götzke hat sich in Berlin umgehört.
Graffiti-Workshop an der Humboldt-Gemeinschaftsschule in Prenzlauer Berg. 10 Schüler der Unterstufe sprühen eine Friedenstaube samt Regenbogen auf einen großen Elektrokasten auf dem Schulhof. Unter den Schülern der 9-jährige Lev. Er geht in eine Willkommensklasse, die vor einigen Tagen eröffnet wurde.
Paint Graffiti.
Was machst du denn? Was malst du denn gerade?
Les.
Ein Wald?
Ein Wald.
Lev spricht ein wenig Englisch und inzwischen die ersten paar Worte Deutsch. Die Willkommensklasse für die ukrainischen Flüchtlinge leitet zum Glück eine Lehrerin, die ursprünglich aus der Ukraine stammt.
Ich bin Lev. Ich bin 9 Jahre alt.
Du sprichst ja schon richtig gut Deutsch.
Danke.
In der Pause setze ich mich zu Lev, seiner Lehrerin Natalia Semliak und den deutschen Schülern Pablo und wieder in einen Klassenraum. Sie sind etwas älter und seine Patenschüler helfen Lev, sich hier in seiner neuen Umgebung zu orientieren.
Man kann sich auch relativ gut mit Lev verständigen. Er spricht auch ein bisschen Englisch.
Er macht halt alles schon sehr gut mit.
Der Berliner Senat plant etwa 250 solcher Willkommensklassen mit knapp 3000 Plätzen. Mitte März haben die ersten Schulen begonnen, Kinder und Jugendliche aufzunehmen und ins Schulleben zu integrieren, erklärt Lehrerin Semliak.
Unser Konzept ist erstmal so, dass wir den Kindern helfen möchten, einfach hier anzukommen. Das heißt, diese Willkommensklasse stellt eine Brücke her, über die die Kinder hoffentlich ihren Weg dann in die Regelklassen finden. Genau, und versuche ihnen jetzt möglichst schnell ein paar Deutschkenntnisse zu vermitteln, mit denen sie sich gerade über Wasser halten können.
Die Humboldt-Gemeinschaftsschule konnte die Willkommensklasse relativ schnell einrichten, da Lehrerin Semliak zufällig gerade aus der Elternzeit zurückkam. Die meisten anderen Schulen haben wegen des notorischen Lehrermangels massive Probleme damit. Die Idee, die ukrainischen Kinder schnell in das deutsche Schulleben zu integrieren, ist allerdings nicht unumstritten. Die ukrainische Generalkonsulin Irina Tibinka forderte kürzlich in einer Rede vor der Kultusministerkonferenz, die ukrainischen Kinder sollten nach ukrainischem Lehrplan unterrichtet werden. Das allein werde ihnen, Zitat, eine barrierefreie und schmerzfreie Rückkehr in die Ukraine ermöglichen. Berlin setzt dagegen auf die rasche Eingliederung ins deutsche Schulsystem.
Uns ist es im Moment sehr viel wichtiger, ihnen beim Ankommen hier zu helfen. Denn kein Mensch kann im Moment vorhersagen, wie lange die Kinder hier bei uns bleiben können. Und unsere Aufgabe ist es auf jeden Fall, ihnen erstmal das Ankommen zu erleichtern.
Maria, BWL-Studentin aus Kiew, sitzt in der Wohnung von Arik Weismann und tippt auf ihrem Handy rum. Sie ist wie 14 weitere Flüchtlinge bei dem Ukrainer untergekommen, der selbst schon seit Jahren in Berlin lebt. Für die 21-Jährige steht fest, sie will arbeiten, so schnell wie möglich.
Erstmal muss ich alle Dokumente haben, um hier in Deutschland, in Berlin zu bleiben. Und dann muss ich unbedingt arbeiten. Ich kann nicht die ganze Zeit nur hier sein. Ich hatte einen tollen Job in Kiew, im Hotel. Ich kann sehr hart arbeiten. Ich hoffe, ich finde schnell was. Wenn ich nur da sitze, denke ich nur an alles, was ich zurückgelassen habe.
All of these stay in Kiew.
Tausenden Ukrainern geht es ähnlich wie Maria. Sie wollen hier arbeiten, ganz unabhängig davon, wie lange sie in Deutschland bleiben müssen. Die Hürden sind dabei für die Ukrainer weniger hoch als für andere Geflüchtete. Ukrainer können sofort nach ihrer Anmeldung in Deutschland eine Arbeit aufnehmen. Woran es allerdings hapern könnte, ist die rasche Anerkennung ukrainischer Berufsabschlüsse und Qualifikationen. Berlins Integrationssenatorin Katja Kipping setzt sich deshalb für schnelle Anerkennungsverfahren ein.
Ich bin sehr froh, dass die Arbeitserlaubnis jetzt abgesichert ist für alle, die nach § 24 als Kriegsflüchtling eingestuft werden. Das Zweite ist die Anerkennung der Berufsabschlüsse, weil in allen Bundesländern das ein Nadelöhr wäre, wenn erst alle durch diese einzelne Anerkennung durch müssen. Ich habe deswegen sehr früh dafür geworben, dass es irgendwie bundesweit eine unbürokratische Lösung gibt, auf einem Wege einer Allgemeinverfügung oder. Ich habe das auch bei der Arbeits- und Sozialministerinnenkonferenz angesprochen und da gab es eine Vereinbarung, dass im Zusammenspiel von Bundesländern und Bund da eine Lösung erarbeitet wird, die das erleichtert.
Um zu verhindern, dass die in der Regel sehr gut qualifizierten ukrainischen Flüchtlinge nur irgendwelche Aushilfsjobs machen, haben Ehrenamtliche schon mehrere Jobportale gegründet. Eines hat der Coesfelder Unternehmer Markus Diekmann wenige Tage nach Kriegsbeginn auf die Beine gestellt. Job Aid Ukraine heißt es. Inzwischen stehen 13.000 Arbeitsangebote auf dem Portal. Mehr als 1.000 Jobs konnten schon an Ukrainer vermittelt werden.
Sind vor allen Dingen die folgenden Bereiche, die dann wirklich ganz interessant sind, ist IT, Pflege, Handel, Gastronomie und Handwerk. Und das sind ja auch genau die Branchen, in denen heute 1,7 Millionen Menschen fehlen. Die Situation ist ganz, ganz schlimm und die Menschen kommen nicht freiwillig. Aber sie müssen sich auch nicht bei uns bedanken, denn wir haben ein großes Fachkräftemangel und ganz, ganz tolle Menschen helfen uns gerade in dieser schweren Zeit, auch unser Fachkräftemangel temporär oder für länger zu lösen.
Entscheidend ist bei diesen und anderen Jobangeboten, die ukrainischen Flüchtlinge sollten über die geltenden Arbeitsrechte in Deutschland aufgeklärt werden. Denn bei vielen anderen osteuropäischen Arbeitskräften in Deutschland besteht die Gefahr der Ausbeutung, sagt Philipp Schwertmann von Arbeit und Leben, einem Projekt des Deutschen Gewerkschaftsbundes.
Das kann darin bestehen, dass sie einfach einen sehr, sehr hohen Druck haben, jetzt sofort Geld zu verdienen, vielleicht gar nicht warten, bis sie sozusagen die nötige Dokumentation haben, dass sie natürlich auch erstmal Geld nach Hause schicken wollen, dass sie die Sprache nicht können, dass sie hier die rechtlichen Bedingungen nicht kennen. Stichwort Mindestlohn, was ist hier eigentlich der Mindestlohn, was sollte ich hier eigentlich verdienen? Da müssen wir gucken, dass wir jetzt gegensteuern, also dass wir jetzt ganz intensiv informieren über Arbeitsrechte.
Auch für die Berliner Senatorin Kipping ist eine wirkliche Integration der ukrainischen Geflüchteten wichtig, egal ob in Schulen, Unis oder auf dem Arbeitsmarkt. Denn sie geht davon aus, dass ein Großteil der Geflüchteten eben nicht nur ein paar Wochen in Deutschland bleiben wird.
Es ist ja oft in der Vergangenheit so gewesen, wenn Menschen von einem Krieg fliehen müssen, denken sowohl die, die fliehen müssen, wie die, die sie aufnehmen, dass es nur eine kurze vorübergehende Sache ist. Am Ende stellt man fest, dass man doch viel länger miteinander zu leben hat. Ich finde deswegen, wir sind gut beraten, uns darauf einzustellen, dass das jetzt nicht nur ein kurzer Besuch ist, sondern dass wir hier von vielen, vielen Neuberlinerinnen und Neuberlinern ausgehen.
Manfred Götzke über die Integration ukrainischer Flüchtlinge in Berlin. Amazon, Google oder auch die Kaffeehauskette Starbucks, das sind Ikonen US-amerikanischen Unternehmergeistes, weltweit aktive Konzerne, die jedes Jahr Milliarden an Gewinnen einfahren. Konzerne allerdings auch mit einer ausgeprägten Aversion gegen Gewerkschaften. Mit allen Mitteln versuchen sie seit vielen Jahren zu verhindern, dass sich die Beschäftigten in den Betrieben organisieren. Und das bislang ziemlich erfolgreich. Allmählich allerdings zeigen sich Risse in der Abwehrfront. In New York haben sich Beschäftigte von Amazon und Starbucks gegen den hartnäckigen Widerstand der Konzernführungen jetzt gewerkschaftlich organisiert. Peter Mücke kennt die ganze Geschichte.
Roter Hoodie, Sonnenbrille und Yankees Cap verkehrt rum auf dem Kopf. Chris Smalls sieht eher aus wie ein Rapper, als er vor die Mikrofone tritt und den Beginn einer Revolution verkündet.
This right here, this is gonna be the catalyst for the revolution. That's exactly what this is. Y'all just witnessed that.
In der Tat hat es der 33 Jahre alte New Yorker Ex-Amazon-Mitarbeiter fast im Alleingang geschafft, in den USA die erste Gewerkschaft beim Online-Riesen durchzusetzen. Alles begann vor knapp 2 Jahren mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie in einem Logistikzentrum im New Yorker Stadtteil Staten Island.
You know, when COVID-19 came to play, Amazon failed us.
Amazon hat uns damals im Stich gelassen. Sie haben gelogen, behauptet, es gäbe Sicherheitsvorkehrungen. Das stimmte aber alles nicht. Ich habe dann einen Streik organisiert und sie haben mich gefeuert. In einem internen Memo haben sie mich Aufrührer und Spitze der Gewerkschaftsbewegung genannt. Dabei hatte ich damals überhaupt nicht die Absicht, eine Gewerkschaft zu gründen. Danach schon. Zusammen mit einem Kumpel fuhr Small durchs Land, um Amazon-Mitarbeiter von der Idee zu begeistern. Er organisierte Proteste vor den Privathäusern von Firmenchef Jeff Bezos und gründete schließlich die Amazon Labor Union, von der sich jetzt die rund 8000 Mitarbeiter des JFK 8 Logistikzentrums vertreten. eintreten lassen. Und das, obwohl Amazon im Vorfeld so ziemlich alles versucht hatte, um das zu verhindern.
They paid $4.5 million to consulting lawyers and firms.
Sie haben $4.5 million für Anwälte und Beratungsfirmen ausgegeben. Sie haben uns einen Haufen Hunde genannt. Sie haben rassistische Gerüchte gestreut, behauptet, ich würde einen Lamborghini fahren, ich wäre ein Vergewaltiger. Sie haben alles Mögliche in die Welt gesetzt gegen mich und die Amazon Labor Union. Die haben versucht, uns zu verteufeln, aber das hat nicht geklappt. Anders als in Deutschland müssen in den USA die Beschäftigten eines Betriebs in einer Mehrheitsentscheidung darüber abstimmen, ob sie gemeinsam von einer Gewerkschaft vertreten werden wollen. Ist das Votum erfolgreich, wie jetzt im Amazon-Logistikzentrum in New York, müssen alle Mitarbeiter Mitgliedsbeiträge an die Gewerkschaft zahlen. Das schreckt viele der häufig schlecht bezahlten Beschäftigten ab, was die Unternehmen auszunutzen versuchen. So wie bei diesem Treffen der New Yorker Amazon-Angestellten mit einem Vorgesetzten, das heimlich mitgeschnitten wurde. Zur Erinnerung, die Amazon Labor Union holt sich ihr Geld direkt von eurem Gehaltscheck. Das sind Hunderte von Dollar im Jahr. Dabei könnt ihr doch eure Probleme einfach mit eurem Vorgesetzten im direkten Gespräch lösen. Mit der Gewerkschaft dauert alles nur länger. Mit solchen Strategien ist es vor allem großen Unternehmen in den vergangenen Jahrzehnten gelungen, Gewerkschaftsbestrebungen frühzeitig zu unterbinden. Auch Amazon im vergangenen Jahr in einem Logistikzentrum in Alabama. Umso bemerkenswerter sei deshalb der Abstimmungserfolg in New York, sagt Joshua Freeman von der New Yorker City University, ein Experte für die Geschichte der US-Arbeiterbewegung.
In den United States there's a whole industry devoted to beating unions.
In den Vereinigten Staaten hat sich eine ganze Branche darauf spezialisiert, Anwaltskanzleien und Beratungsfirmen. Sie machen im Auftrag des Arbeitgebers Veranstaltungen, an denen die Mitarbeiter teilnehmen müssen. Dort wird dann darüber geredet, dass die Mitgliedschaft teuer ist und die Gewerkschaft vielleicht gar nichts erreichen kann, dass es Streiks geben könnte, die dem Unternehmen schaden und die Leute ihren Job verlieren. Aber häufig feuern die Firmen auch einfach die Angestellten, die sich für Gewerkschaften engagieren. So ging es auch den Mitarbeitern einer Filiale der Kaffeekette Starbucks in Memphis, die vergeblich für eine Gewerkschaft gekämpft hatten und jetzt arbeitslos sind. Die Kollegen in mehreren Filialen in Buffalo und in New York City waren erfolgreicher. Inzwischen haben sich die Beschäftigten von mehr als 100 Starbucks-Filialen in den ganzen USA entschieden, über die Gewerkschaftsfrage abzustimmen. Und sie haben damit für eine Menge Unruhe in der Starbucks-Zentrale in Seattle gesorgt. Starbucks hat sogar den langjährigen Vorstandschef Howard Schultz persönlich nach Buffalo geschickt, um die Mitarbeiter zu überzeugen, mit Nein zu stimmen. Auch andere Filialen sind geradezu geflutet worden von hochrangigen Starbucks-Managern. Der Kaffeekettenriese hat mehr als 9000 Filialen in den USA und will unbedingt verhindern, dass die bislang kleine Gewerkschaftsrevolution zum Flächenbrand wird. Auch wenn der Historiker Freeman sich nicht sicher ist, ob es sich tatsächlich um den Beginn einer neuen Arbeiterbewegung in den USA handelt, so findet er doch die Initiative der Starbucks-Mitarbeiter erfolgversprechend. Traditionell war es die Strategie der Gewerkschaften, immer auf die Festung zu zielen, also große Firmen, große Fabriken. Aber die großen Unternehmen konnten das auch immer gut abwehren. Starbucks ist auch ein großes Unternehmen, aber jede Filiale ist klein. Das ist wie 1000 Wespenstiche für das Unternehmen. Und die Gewerkschaften brauchen immer nur ein paar Dutzend Stimmen. Natürlich sind das unter dem Strich bisher nur wenige Mitarbeiter, aber die machen der Firmenzentrale große Sorgen. Das widerspricht den bisherigen Erfahrungen in der amerikanischen Gewerkschaftsbewegung. Auf jeden Fall ist das eine interessante Situation.
Wisdom about, you know, how a big union success happens. It hasn't happened yet, but it's an interesting situation.
Mit offenem Ausgang. Nach jahrzehntelangem Bedeutungsverlust hofft die US-Gewerkschaftsbewegung jedenfalls auf ein Comeback. Der Anteil der Arbeitnehmer, die noch organisiert sind, liegt derzeit gerade mal bei 10%. 1983, als die Zahlen erstmals erhoben wurden, war er noch doppelt so hoch. In vielen US-Unternehmen gibt es derzeit Gewerkschaftsbewegungen, unter anderem auch bei Google und Apple. Steht die amerikanische Arbeiterbewegung also vor einer neuen Ära?
We're in a new era in the sense that we see an enormous amount of interest in unions.
Auf jeden Fall erleben wir eine neue Ära des Interesses an Gewerkschaften, besonders bei jungen Leuten und in Bereichen, in denen man das nicht unbedingt erwarten würde. Aber die Frage ist, sind sie auch erfolgreich? Nur wenn sich wirklich das Leben der Arbeiter verbessert, wird das einen Schneeballeffekt auslösen können. Aber wenn diese Wahlerfolge nicht auch zu Verbesserungen im täglichen Leben führen, könnte das auch einfach eine Blase sein, die schnell platzen wird. Zwar interessant, aber am Ende keine große Veränderung. Und im Augenblick wissen wir nicht, wie das ausgehen wird.
Der Historiker Joshua Freeman war das im Beitrag von Peter Mücke über die kleine Renaissance der Gewerkschaften in den USA.